Ganz egal, wie tief und dunkel das Loch ist, und ich habe wirklich gedacht, Essen wird mein Leben lang die Kontrolle über mich haben. Mein Leben lang werde ich das als Thema haben. Ich werde nie entspannt auswärts essen gehen können. Ich werde immer Kalorien im Kopf überschlagen. Ich werde immer Angst davor haben, zu fett zu werden. Nee, ist nicht mehr so. Das kann man verändern.
Herzlich willkommen bei Fit mit Laura, deinem Podcast für ganzheitliche Gesundheit, Ernährung und Fitness. Ich zeige dir, wie du deinen eigenen Weg zu mehr Wohlbefinden findest. Ohne Druck, ohne Extreme, dafür mit Freude, Wissen und Geduld. Ich bin Laura, Ernährungsberaterin, Trainerin und Content Creator. In diesem Podcast unterstütze ich dich dabei, eine gesunde Balance zwischen Ernährung, Bewegung und mentalem Wohlbefinden zu finden. Diätkultur und unerreichbare Ideale lassen wir hinter uns und fokussieren uns auf Selbstakzeptanz sowie nachhaltige Veränderungen. Hier in meinem Podcast erwarten dich praktische Tipps, wissenschaftlich fundiertes Wissen und regelmäßig spannende Experteninterviews zu Gesundheitsthemen. Du findest mich auch auf Instagram unter fit_laura. Dort gibt es jede Menge Inspiration, tägliche Einblicke, zum Beispiel in mein Training, und gesunde, alltagstaugliche Rezepte. Schön, dass du hier bist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute im Gespräch habe ich die liebe Sonja. Sonja ist Fitness- und Ernährungsexpertin, Coachin und Content-Creatorin. Und wir sprechen heute über ein Thema, das viele betrifft, aber oft lange unsichtbar bleibt. Sowohl Sonja als auch ich haben früh angefangen, uns mit Training und Ernährung auseinanderzusetzen und diesen Bereich und ja, damit auch unsere Leidenschaft mittlerweile zu unserem Beruf gemacht. Und heute schauen wir gemeinsam darauf zurück, auf unsere Entwicklung, auf Veränderungen und auch auf die feinen Grenzen zwischen Leistungsanspruch, Kontrolle und echter Selbstfürsorge. Wir sprechen darüber, wie sich das Essverhalten über die Jahre entwickeln kann, was hinter dem Begriff gestörtes Essverhalten wirklich steckt und warum es dabei selten nur ums Essen oder den Körper geht. Denn es geht vielmehr meistens um Kontrolle, um Selbstwert, um Perfektionismus, emotionale Bewältigung, verzerrte Körperbilder und natürlich auch die Rolle von Social Media in all dem. Außerdem schauen wir uns an, wo die Grenze zwischen gesundem, ambitioniertem Training und zwanghaften Mustern verläuft und welche Warnsignale es gibt und wie dann ein liebevolleres, wirklich gesundes Verhältnis zum eigenen Körper aussehen kann. Und bevor es losgeht mit dem Interview, habe ich noch tolle Neuigkeiten für euch. Und zwar wird mein Kreatin, das ausverkauft war, nachdem es im Dezember gelauncht wurde, ab Montag, den 26. Januar, wieder verfügbar sein. Und ihr könnt an dem Tag sogar 30% auf alles sparen bei Brain Effect mit meinem Code Laura. Und für alle, die sich mit Kreatin noch nicht näher befasst haben, zum einen habe ich da vor ein paar Wochen eine komplette Episode dazu gemacht, hört da also gerne nochmal rein, verlinke ich euch auch gerne nochmal hier in der Beschreibung, denn Kreatin ist eines der am meisten unterschätzten Supplements, vor allem für Frauen, das sage ich, weil ich weiß, dass mir hier hauptsächlich Frauen zuhören. Es gehört zu den bestuntersuchten Supplements und ist das bestuntersuchte Sportsupplement. Und warum sage ich gerade für uns Frauen? Wir Frauen haben im Schnitt niedrigere körpereigene Kreatinspeicher und nehmen über die Ernährung oft weniger auf als Männer. Und gleichzeitig beeinflussen hormonelle Phasen unseren Kreatinstoffwechsel. Es ist also definitiv nicht nur für Bodybuilder oder nur für Männer, wie häufig gedacht wird, sondern es ist ein zentraler Energieträger für unsere Zellen, für jeden von uns. Und das besonders für Muskulatur und Gehirn. Und die Studienlage zeigt, Frauen profitieren mindestens genauso stark wie Männer, teilweise sogar mehr. Und um kurz und knapp die positiven Effekte zusammenzufassen, diese sehen wir unter anderem bei Kraft- und Muskelfunktion, bei Erschöpfung, bei Konzentration und Stimmung und bei Brain Fog, was eben häufig bei uns Frauen bei Hormonschwankungen auftreten kann. Und ganz wichtig, denn es gibt so viele Mythen zu dem Thema Kreatin, die ich unbedingt aus dem Weg räumen möchte. Und einer davon, es macht dich nicht puffy oder bulky. Es ist so, dass es Wasser in der Muskelzelle einspeichert und nicht unter der Haut. Und das kann sogar für ein definierteres Erscheinungsbild sorgen. Also es ist definitiv nicht zu verwechseln mit Wassereinlagerungen, die eben unter der Haut sind. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der heutigen Podcast-Episode. Hallo, liebe Sonja, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich würde sagen, eine Sache, in der wir beide uns sehr ähnlich sind, wir beschäftigen uns seit vielen Jahren intensiv mit den Themen Training und Ernährung. Und wir haben ja gerade schon festgestellt, dass wir ja uns nicht nur intensiv mit Thema Training und Ernährung beschäftigen, sondern eben auch einen ähnlichen Ansatz verfolgen. Und ich glaube, ähnlich wie auch ich, hast du dein Hobby zum Beruf gemacht und arbeitest nun als Fitness- und Ernährungsexpertin, Coachin und Influencerin. Wenn du jetzt auf dein früheres Ich zurückblickst, was war damals so dein größter innerer Antreiber, überhaupt mit dem Thema Training und Ernährung anzufangen?
Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr auf beide Episoden, sowohl die jetzt hier als auch die in meinem Podcast, wo du zu Gast bist. Ja, was kann ich sagen über das Training damals? Ehrlich gesagt, das Krafttraining, das ich damit angefangen habe, war ein bisschen Zufall. Denn ich habe mein Leben lang gedacht, ich bin unsportlich. Ich habe mich immer vom Schulsport gedrückt. Ich hatte da richtig Angst vor. Ich habe jede Woche meine Tage gehabt später, damit ich dann nicht mitmachen muss. Da habe ich echt auch so ein paar Mini-Traumata mitgetragen, dieses Bloßstellen vor der ganzen Klasse. Also Sport war gar nicht meins. Ich habe immer gedacht, ich bin unsportlich, meine ganze Familie, oh, Sport ist Mord und war einfach nicht unser Ding. Dann bin ich nach dem Abitur ins Ausland gegangen, nach Neuseeland, und ich habe mir auch damals wirklich null über Körper und Ernährung einfach einen Kopf gemacht. Ich habe einfach gegessen. Ja, und im Ausland, in Neuseeland, habe ich halt relativ viel Fastfood gegessen. Also sehr viel. Und habe dann fast 30 Kilo zugenommen. Und dann bin ich wiedergekommen, also es gab so diesen einen Moment, wo ich das realisiert habe, die Leute, die von meinem Podcast kommen, die werden jetzt schmunzeln, weil sie wissen, welchen Moment ich jetzt sage. Wir haben in Neuseeland so einen Bungee-Jump gemacht und da muss man ja logischerweise vorher gewogen werden, damit die wissen, okay, dickes Seil, dünnes Seil. Und dann bin ich auf diese Waage gegangen und habe damals 83 Kilo gesehen, 82, irgendwie sowas mit 80. Ich hatte immer irgendwas mit einer 5 vorne. Ich dachte, ach du Scheiße, woher kommt das denn jetzt? Also ich habe das gar nicht bemerkt. Ich habe es gar nicht irgendwie bemerkt. Klar habe ich bemerkt, ach, die Hosen werden ein bisschen enger oder so, aber das war wie ein Schlag ins Gesicht. Und dann bin ich auch relativ schnell danach, war die Zeit vorbei, nach Hause gekommen, habe dann die Fotos aus einem ganz anderen Blickwinkel gesehen und dachte, oh Sonja, ey, du bist echt ganz schön hast du zugelegt. Das hat sogar meine Mama damals noch zu mir gesagt, wo die sich nie negativ über meinen Körper oder so, nie. Die liebste Seele auf der Welt, sie ist leider nicht mehr unter uns, aber damals, ey, habe ich gedacht, oh, wenn meine Mama mir schon sagt, boah, Kind, doch, so ein bisschen zugenommen, dann habe ich aber richtig zugenommen. Ja, und da so fing das eigentlich an, dass ich dachte, oh, Scheiße, ich muss was machen. Also es sieht furchtbar aus, ich fühle mich nicht wohl, oh Gott, ich schäme mich, ich bin frustriert, wie konnte mir das so entgleiten? Und dann stand ich an dem Punkt, wo viele ja irgendwann zwangsläufig stehen, Überforderung. Oh, was mache ich denn jetzt? Wie geht es denn überhaupt? Irgendwie mal so langsam befasst mit gesunder Ernährung und gar nicht so richtig einen Plan gehabt. Sport, dachte ich. Okay, machen wir Sport. War ja eigentlich immer ein riesen Hassthema für mich. Ich habe dann damals von der Uni aus, ich habe damals noch so Gesundheitswissenschaften studiert, weil ich nicht wusste was, dann habe ich einmal das gewählt. Und dann habe ich so angefangen mit dem Unisport damals und dachte, ach, naja, ist ja kostenlos, ich gehe mal dahin. Und dann habe ich gemerkt, hey, das kann ja auch irgendwie was sein, was Spaß macht. Habe ich erstmal mit so diesen typischen Aerobic-Kursen und Taibo haben wir dann gemacht. Dann habe ich irgendwie das erste Mal gemerkt, hey, Fitness und Sport kann echt was Schönes, was Positives sein. Und irgendwann bin ich dann auch zum Krafttraining gekommen. Ich habe dann wirklich in so einer ganz alten Uni-Halle damit nur mit Männern, war auch eigentlich ganz schön einschüchtern und witzig. Genau, aber deswegen habe ich damit angefangen. Und jetzt habe ich einfach so geredet und habe ehrlich gesagt ein bisschen die Frage vergessen. Irgendwas mit, was würdest du deinem früheren Ich, oder? Wie war das nochmal?
Nee, wenn du zurückblickst auf dein früheres Ich, was dein Antreiber war, überhaupt mit dem Training anzufangen. Aber deswegen, du hast die Frage beantwortet.
Okay. Ja.
Und wie würdest du hast jetzt schon erzählt, du hattest diese Phase mit dem Fastfood und hast relativ unbewusst dadurch auch nicht wenig zugenommen. Wie würdest du jetzt aber rückblickend die Entwicklung von deinem Essverhalten beschreiben? Vielleicht auch bevor du diese Reise gemacht hast, während der Reise und dann auch danach?
Ja, eine gute Frage. Davor wirklich komplett. Wie bei so einem Kind, wenn wir ja auch ein Kind uns angucken, was 2, 3, 4, 5 Jahre ist, die essen ja, es ist nicht mal intuitiv, also schon, wie sagt man, ich weiß gar nicht, da gibt es glaube ich ein Wort für, aber so wirklich rein, die hören nur auf den Körper. Also selbst wenn da noch ein Löffel liegt, na, ich bin satt und stehen auf. So war das davor bei mir auch. Dann wurde das ein bisschen bewusster, aber dann, ja, wird eigentlich die Geschichte erst richtig spannend, weil dann bin ich glaube auch ähnlich wie du, aber das hören wir ja dann auch in der anderen Podcast-Folge, habe ich Blut geleckt und fand es richtig, richtig nice, das Krafttraining und so den Körper zu verändern. Habe dann auch angefangen, Gesundheitswissenschaften will ich nicht mehr studieren. Habe dann dual angefangen, Fitnesstraining zu studieren, weil ich gemerkt habe, wie sehr dieses Thema mir liegt. Und dann habe ich gemerkt, hey, je mehr Arbeit ich reinstecke, je mehr ich mache, je krasser ich was mache, desto mehr bekomme ich auch raus. Und so wurde das halt langsam recht extrem, dass ich halt erst jeden Tag trainieren gegangen bin, sehr lange trainieren gegangen bin. Natürlich aus einem anfänglichen, boah, es macht mir total viel Spaß. Gleichzeitig war aber in meinem Leben, es hat sich so langsam so eine schwere Phase eingeschlichen mit, wir hatten auf der Arbeit, damals in dem Fitnessstudio, wo ich gearbeitet habe, echt schwierige Chefs, narzisstisch, sexuelle Belästigung. Also da gab es schon echt ein paar schlimme Dinge. Ich hatte so gut wie keine Freunde zu der Zeit und musste das so ein bisschen mit mir selber ausmachen. Ich war ja 20 oder so, ne? Ich habe das gar nicht verarbeiten können, was mir da alles passiert ist. Und dann habe ich angefangen, richtig zu essen, also Fressattacken zu bekommen. Und bin immer dann, wenn auf der Arbeit ist, also ich bin wirklich, teilweise ist mir es übel geworden mit Bauchschmerzen, mit ganz schlimmen Emotionen auf die Arbeit gekommen. Wir wurden noch privat immer terrorisiert mit WhatsApp-Nachrichten, warum wir dies und jenes nicht und erreicht haben. Und es war so viel. Ich bin dann nach Hause gegangen und habe mir dann halt die Packung Kekse reingezogen. Und erstmal war das nur die Packung Kekse, aber irgendwann wurden es dann 2 Packung Kekse oder eine Pizza und Kekse. Und dann noch ein Eis. Also irgendwann wirklich Mengen, wo man sagt, es ist schon krankhaft. Und dann habe ich immer, weil ich ja aber auch ein bestimmtes optisches Ziel, Ideal hatte, ich war ja auch Fitnesstrainer, ich kann jetzt nicht die fette Fitnesstrainerin sein, jetzt mal übertrieben gesagt, ne? Ich muss mich ja schon in Form halten. Ich habe so ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich das irgendwann angefangen habe auszugleichen. Ne? Kennen wahrscheinlich ja auch viele aus deinem Podcast, du kennst das auch. Dieses, okay, ich habe zu viel gegessen, dann muss ich es kompensieren. Ne? Dann bin ich danach noch wirklich mitten in der Nacht, kannst du auch gerne erzählen, um 23 Uhr im hintersten Bochum noch Spaziergänge gemacht, habe am nächsten Tag mehr Cardio gemacht. So. Und ich will jetzt gar nicht zu sehr in die Länge ziehen, aber irgendwann kam so ein Punkt, wissen wir alle, da kannst du solche Mengen an Essen kannst du nicht ausgleichen. Da müsstest du 5 Stunden Cardio machen, aber auch das funktioniert nicht. Und dann, und ich hoffe, es triggert jetzt keinen zu sehr, habe ich halt irgendwann gedacht, scheiße, es gibt jetzt, ich kann es nicht mehr mit Sport ausgleichen. Was ist die einzige Möglichkeit, die mir dann bleibt, um es auszugleichen? Ist zu erbrechen. Ja, und so ist das dann angefangen. Also, wie gesagt, ich will das ja gar nicht in die große Länge ziehen, aber eine sehr, sehr dunkle Zeit. Gleichzeitig war meine Mama, die eigentlich immer mein einziger Fels in der Brandung war, sie war halt schon ihr Leben lang krank mit Multiple Sklerose, wollte sie auch nicht belasten, wollte niemanden belasten, alles mit mir selber ausgemacht, Depressionen bekommen, bis ich dann letztendlich in eine Klinik gekommen bin, wo man gesagt hat, okay, boah, sie, es ist schon für ihr eigenes Leben gefährdet, wir behalten sie mal hier. Und dann war ich 6, 7 Monate in 2 verschiedenen Kliniken, erstmal aus der Depression raus, aus der Essstörung raus. Genau. Und da ja die Frage war, wie würdest du dein Essverhalten beschreiben? Krankhaft. Also auf jeden Fall diagnostizierte Essstörungen, was mich aber auch umso glücklicher macht, weil ich kann 100% sagen, dass man aus diesem Loch wieder rauskommt. Wird ja wahrscheinlich auch deine Lösung oder dein Takeaway sein, ganz egal, wie tief und dunkel das Loch ist. Und ich habe wirklich gedacht, Essen wird mein Leben lang die Kontrolle über mich haben. Mein Leben lang werde ich das als Thema haben. Ich werde nie entspannt auswärts essen gehen können. Ich werde immer Kalorien im Kopf überschlagen. Ich werde immer Angst davor haben, zu fett zu werden. Nee, ist nicht mehr so. Das kann man verändern. Und das ist ziemlich cool. Findest du, hast du doch wahrscheinlich ein ähnliches Gefühl zu, oder?
Ja, definitiv. Also ich meine, natürlich kann es auch immer individuell sein. Ich finde es immer schwierig zu sagen, jeder kann aus jeder Situation rauskommen, weil man ist ja nicht in jeder Situation. Aber bei mir war es auch ganz lange so, dass ich einfach diesen Zwang hatte. Es muss alles optimiert sein, perfekt sein. Ich muss es kontrollieren. Und in der Situation habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass es mal anders sein sollte, weil ich es damals auch noch gar nicht erkannt habe, dass es schon krankhaft ist. Aber wenn ich jetzt auf mein früheres Ich zurückblicke, dann sind da schon Welten dazwischen, dass ich jetzt deutlich freier und flexibler bin. Und ich denke schon, dass man so, wenn man ein starkes Warum hat, sag ich jetzt mal, und wirklich auch daran arbeitet, sei es mit Hilfe oder ohne Hilfe, und ich glaube auch je nachdem, wie sehr man halt drinsteckt, sollte man sich definitiv professionelle Hilfe holen, kann man es auf jeden Fall schaffen. Du hast ja jetzt schon angesprochen den Begriff gestörtes Essverhalten. Es gibt natürlich Erkrankungen wie Bulimie, Magersucht, die jedem schon ein Begriff sind. Vielleicht wissen manche auch nicht genau, was fällt darunter, aber ich glaube, jeder hat schon mal diese Begriffe gehört. Auf der anderen Seite ist für viele, glaube ich, dieses Thema gestörtes Essverhalten auch eher schwer greifbar. Weil es können ja auch schon gewisse Muster sein, was du jetzt auch vorhin schon angesprochen hattest. Man isst zu viel oder man isst was Ungesundes und hat gleich das Gefühl, man muss das kompensieren durch Cardio oder durch Bewegung, durch Sport, was auch immer. Und auch das kann ja unter ein gestörtes Essverhalten fallen. Wie würdest du selbst beschreiben, was so ein gestörtes Essverhalten sein kann? Und würdest du jetzt auch mit deiner Erfahrung sagen, dass es da auch immer nur ums Essen geht oder um den Körper geht? Oder was spielt eventuell auch noch eine Rolle?
Boah, ich würde sagen, es geht im Kern nie um den Körper oder ums Essen. Nochmal vielleicht eine kleine Anekdote dazu. Ich bin in diese Klinik, ich war erst in einer Klinik für die Depression, ne, damit ich also keine Gefahr mehr für mich selber bin. Und danach bin ich in eine Klinik für Psychosomatik gekommen, wo man die Erstörung behandelt hat. Und dann, weil ich ja die Bulimie noch nicht Jahre, Jahrzehnte hatte, wie manche, konnte man auch relativ schnell so eine Besserung feststellen. Und dann habe ich mich ein bisschen sicherer und stabiler gefühlt. Und dann fragten die Therapeuten da, es kommt in ein paar Tagen eine Gruppe von der Uni mit Studenten und ihrem Professor. Die haben da halt das Thema Essstörung, Psychologiestudenten oder so. Und es wäre cool, wenn sich der ein oder andere von euch Patienten freiwillig meldet, damit die halt Studenten ein bisschen fragen können und üben können anhand. Ne? Und ich erstmal so ganz, klar, auf jeden Fall, will denen helfen. So. Nächsten Tag, die Studenten kommen, der Professor kommen, mehr als ich dachte, 20 Leute an diesem riesen Tisch sitzen da alle. Ja, Sonja, jetzt bitte reinkommen. Ich so, worauf habe ich mich hier eingelassen? Setze mich dahin, alle starren mich an, wie so ein Versuchskaninchen. Und dann hat der Professor mir halt die ganze Zeit so Fragen gestellt und die Studenten haben mich dann halt alle angeguckt. Das war todesunangenehm, ich auch geweint habe und so. Und dann sollte ich da die Anfänge erklären, genauso wie ich es gerade dir gesagt habe, ne? Zu viel gegessen, zum Sport gegangen, es auszugleichen. Und ich habe dann erzählt, ne, wie oft ich das gemacht habe, nicht nur ein, zwei Mal, sondern jeden Tag. Ich habe jeden Tag abends eine Fressattacke gehabt, richtig viel Essen, bestimmt 3, 4, 5, 6.000 Kalorien und am nächsten Tag 1 bis 3 Stunden Cardio morgens mehr, jeden Tag. Und dann erzähle ich das so und der Professor guckt mich an, richtet sich an seine Studenten und sagt, ja, meine lieben Studenten, das ist dann das, was wir Sportbulimie nennen. Und ich so, warte mal, wie, was? Dafür gibt es auch einen Begriff? Das ist nicht normal, das ist nicht okay, wenn ich das mache. Und da habe ich das erste Mal gecheckt, dass es schon viel früher als mit dem Erbrechen angefangen hat. Und damit meine ich natürlich nicht, dass jeder ein gestörtes Essverhalten hat, der sagt, ich habe gestern ein Stück Kuchen gegessen, heute tut es mir gut, mich mal mehr zu bewegen. Ist ein ganz anderer Frame. Aber für mich, da kann ja auch jeder eine andere Definition haben, ist ein Essverhalten dann gestört oder es macht mal Sinn, da hinzugucken, wenn ich regelmäßig über meine eigenen Grenzen gehe und von dem, was mein Körper und meine Seele eigentlich braucht, darüber hinweggehe, weil der Zwang so groß ist.
Mhm.
Ne? Also wenn ich heute ein Stück Kuchen mehr gegessen habe, oder lass es 2 oder 3 sein, und morgen bin ich aber total K.O., ich habe eh was Schönes geplant mit meiner Freundin, ich habe hier und da, und eigentlich braucht mein Körper Ruhe, er braucht Sofa, er braucht schöne Zeit mit der Familie. Alles schreit danach, dass er das braucht, und ich gehe trotzdem noch laufen oder Cardio machen oder dies. Wenn das jetzt einmal passiert, okay, aber wenn das ein Muster ist, wo ich immer wieder merke, mhm, boah, da mache ich etwas, was, wenn ich eigentlich ganz ehrlich zu mir bin, brauche ich was anderes, aber ich kann gerade nicht anders, als diesem Drang nachzugehen. Ja, wobei es ja auch schon, das kann ja jeder für sich selber entscheiden, würde mich gleich mal interessieren, wie du das siehst, aber ja auch schon sowas wie Food Noise, wie wir das heutzutage nennen. Gedankenkreisen ans Essen. Ich stehe auf, mhm, oh, was esse ich zum Frühstück? War das zu viel? War das zu wenig? Wenn das Frühstück vorbei ist, schon ans Mittagessen denken. Oh, darf ich den Snack? Jetzt haben die Arbeitskollegen Kekse mitgebracht und so. Das ist jetzt vielleicht nichts, was man klassisch als ohne Störung oder gestörtes Essverhalten, aber es ist etwas, damit kommen auch die meisten meiner Klientinnen zu mir, die dich so einschränken, die dir Lebensqualität nehmen, die dir so viel Druck machen, die dich einfach nur einschränken. Wie würdest du es definieren?
Wie ich es insgesamt definieren würde. Also zu dem, was du jetzt gerade noch gesagt hast, das sehe ich genauso. Also ich denke, es ist auch nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt eben generell einfach Freude dran habe, Mahlzeiten zuzubereiten, und ich denke in einer lockeren Art und Weise darüber nach, hey, ich habe noch das und das im Kühlschrank, heute Mittag könnte ich mir das und das zubereiten. Aber das ist natürlich ein großer Unterschied zu den Gedanken, dass man sagt, oh, jetzt habe ich aber das und das schon gefrühstückt, darf ich jetzt heute Mittag Kohlenhydrate essen? Darf ich jetzt den Kuchen heute Mittag essen oder Nachmittag essen? Das sind natürlich nochmal 2 unterschiedliche Art und Weisen. Und generell ein gestörtes Essverhalten, wie ich das beschreiben würde. Also ich muss sagen, ich sehe es sehr ähnlich wie du. Also alles, was du jetzt erläutert hast dazu, dem kann ich nur zustimmen. Und ich denke auch, dass es, um es vielleicht möglichst einfach und kurz zu sagen, so ist, dass ein gestörtes Essverhalten dann auftritt oder sich entwickelt, wenn man eben einfach merkt, dass andere Bereiche leiden. Mhm. Also dass eben dieses Thema Essen, Kalorien, Essensplanung oder Lebensmittel so viel vom Leben oder auch von den Gedanken einnimmt, dass es ja einfach zwanghaft wird und einen kontrolliert. Also bei mir war es zum Beispiel auch eine Zeit lang dann so, dass ich mein Leben um den Sport herum geplant habe und nicht, dass mein Sport einfach Platz im Alltag hatte, sondern wirklich alles hat sich darum gedreht, Hauptsache ich kriege meine 1-2 Stunden Training in den Tag rein, und habe dafür dann eben auch teilweise Verabredungen mit Freunden abgesagt, bin später gekommen oder hab zu Hause noch gegessen, weil ich nicht wusste, was gibt's dort zu essen, und lieber gehe ich auf Nummer sicher und esse schon zu Hause und komm dann und sag, ich hab schon gegessen. Und das sind halt alles so Sachen, wo man sich fragen darf, muss das sein? Ist das notwendig? Hätte das jetzt was geändert, wenn ich einmal nicht die optimal perfekt zusammengestellte, cleane Mahlzeit habe? Oder hätte es mir vielleicht sogar mehr Spaß bereitet, einfach in Gesellschaft zu essen und mal was zu essen, was vielleicht nicht 100% clean ist, weil das einfach definitiv nicht sein muss, um gesund und fit zu sein. Also da stimmt dann einfach was nicht.
Das ist halt so schwierig, weil da ist ja die Grenze total verschwommen zwischen, ich bin diszipliniert und ich habe ein Ziel, deswegen ne, plane ich meinen Tag um den Sport und ich esse zu Hause, damit ich genau meine Kalorien tracken kann und so weiter, zu der Grenze von, ey, das ist schon vielleicht sehenswert, da hinzugucken. Das ist voll schwierig. Ich glaube, vielleicht nochmal so ein weiterer Faktor ist ja sehr entscheidend, welches Gefühl habe ich dabei?
Mhm.
Ne? Auf Dauer vor allem. Welches Gefühl habe ich dabei, wenn ich der Geburtstagsparty absage? Ist es wirklich, ach, ich habe da ja keinen Bock drauf und die Menschen da sind irgendwie ätzend und ach, ist doch schön, dann esse ich zu Hause mein Essen? Oder ist es ein, eigentlich würde ich gerne, aber ach komm, ist besser, wenn du lieber deine Eiweißnudeln oder so isst. Ne? Das ist gar nicht so leicht, weil hättest du mich damals gefragt, auch wo ich mit meinen Tupperdosen zu Geburtstagsessen gegangen bin und keinen Tropfen Alkohol und nur meine Tomatenmozzarella statt irgendwie fertig gegrilltes oder so. Ich habe immer meine eigenen Sachen mitgebracht. Damals hätte ich dir gesagt, ne, aber ich bin doch diszipliniert. Ich mein's doch wenigstens ernst hier. Alle anderen meinen es halt nicht so ernst und ich bin halt hier die krasse.
War bei mir ganz genauso. Ja.
Ja.
Ihr habt doch einfach alle keine Ahnung, ist doch mein Ding.
Ja, ja, voll. Ja. Und da war das ja fast wie irgendwie was Positives für einen selber, ne? So ja. Dieses, so, ich bin jetzt hier aber die Disziplinierte.
Mhm.
Wobei das eigentlich, also für mich, weiß nicht, wie es bei dir war, aber jetzt rückblickend weiß ich, boah, das war. Da, ich habe da so meine Identität dran geklammert. Sie ist die sportliche. Sonja ist die, die, die Fitnesstrainerin, die mit den Muskeln, die Disziplinierte und so. Und ich wusste halt nicht, wer bin ich sonst, wenn das wegbricht.
Ja.
Deshalb habe ich mich da so dran geklammert.
Aber spannend. Das war zu 100%, war bei mir ganz genauso. Dass man sich einfach so stark mit dieser Rolle identifiziert, ja. Und deswegen hat man gar nicht dran gedacht, das irgendwie anders zu machen. Aber kurz nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast, das stimmt absolut. Es ist super schwierig, da so die Grenze zu erkennen, weil auf der einen Seite kommt es natürlich auch darauf an, wie viel ist so los im Privatleben. Also wenn ich jetzt jeden zweiten Tag irgendwo eingeladen bin, dann muss ich mich natürlich auch irgendwann mal, oder dann sollte ich planen, wie möchte ich vorgehen. Ich kann ja nicht jedes Mal sagen, ja, dann mache ich da jetzt heute eine Ausnahme, weil Balance ist ja ganz wichtig. Weil wenn ich wirklich halt ein Ziel habe, dann gehört da schon eben auch ein bisschen Struktur und Planung mit dazu.
Ja.
Und da ist es einfach ganz wichtig, für sich selbst den Weg zu finden, der passt. Das ist definitiv nicht einfach. Aber ich finde es jetzt auch nicht verwerflich, wenn Leute ihre eigene Mahlzeit mitnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja.
Ich glaube, gerade wenn man in diesem Bereich auch tätig ist, Ernährung und Training, weiß man halt, man muss auch ein bisschen vorplanen, vorbereitet sein. Ich meine, wie wertvoll ist Meal Prep? Und andere wiederum sagen, ja, wofür Meal Prep? Wenn ich Hunger habe, kaufe ich mir halt schnell eine Leberkäse-Semmel. Das sind halt einfach zwei unterschiedliche Welten. Und man kann aber eben auch zu sehr ins Extrem fallen, dass man überhaupt nicht mehr flexibel ist, selbst wenn jetzt der beste Freund Geburtstag hat oder Weihnachten feiert, Hochzeit feiert, wollte ich sagen, dass man selbst dann sagt, hey, ich kann jetzt nicht ohne schlechtes Gewissen das genießen.
Ja,
da finde ich, sollte man sich vielleicht einfach mal für sich selbst Gedanken machen, was sind so meine Grenzen, womit fühle ich mich gut, wie du gesagt hast, was ist so mein Wohlbefinden dabei und wie kann ich das halt auch auf Dauer durchhalten, weil auf Dauer möchte man ja nicht jedes Event absagen oder immer mit eigenem Meal Prep ankommen. Ja.
Ich habe erst in der letzten Zeit, noch ein kurzes Beispiel dazu, zwei Kundinnen gehabt. Also mehr, aber ich habe jetzt gerade die zwei Kundinnen im Kopf. Unterschiedlicher vom Lifestyle könnten sie nicht sein. Die eine, Workaholic, arbeitet gefühlt 100 Stunden am Tag, die ganze Zeit auswärts essen, jeden Abend irgendwie auf einen Drink eingeladen, hauptsächlich sitzend. So. Sport eher ist okay, aber ist jetzt nicht so, boah, das ist liebig, da muss ich auf jeden Fall hin. Die andere Kundin, schon sehr lange, sehr sportlich, verzichtet auf sehr, sehr viel, kauft sich gar kein Süßes ein, geht gar nicht auswärts essen, hat eher ein Problem mit Fressattacken, weil sie sich das sehr verbietet. Jetzt sind ja die Dinge, die ein weiblicher Körper braucht zum Fettverlieren, kein Hexenwerk. Genug Essen, Kaloriendefizit, wissen wir alle, Proteine, Wasser trinken, Training und so weiter. Aber für die eine sehen ja die Veränderungen ganz anders aus als für die andere. Für diejenige, die viel auswärts essen geht und viel Alkohol trinkt, sie darf natürlich schauen, okay, wo ist mir mein Ziel wichtig und wo sage ich, okay, dann gehen wir heute mal keine Pizza essen, sondern zum Asiaten oder mal esse ich zu Hause oder ist mir das Glas Alkohol so wichtig? Trotzdem aber nicht von meinem Lifestyle zu sehr abzuweichen, weil wenn ich jetzt nie mehr auswärts essen gehe, nie mehr Alkohol trinke, dann ziehe ich das zwei Wochen durch und habe danach auch keinen Bock mehr. Und für die andere ist es halt genau das Gegenteil, sich mehr zu erlauben, ne, mal mehr zu integrieren, mit dieser Leichtigkeit mehr noch zu arbeiten. Und deswegen ist mir das gerade eingefallen, wenn du gesagt hast, irgendwo zu schauen, was ist für mich umsetzbar. Ne? Mhm. Weil was jetzt für die eine die Lösung ist, ist ja nicht direkt für die andere die Lösung. Für dich und mich war es früher ein leichtes, zu sagen, ich gehe nie wieder auswärts essen. Ja, ist doch geil, dann kann ich mehr Training machen, voll diszipliniert und so. Heutzutage würde ich natürlich auch nicht mehr sagen, dass das die Lösung ist. Aber es ist schon, ja, wie du sagst, mega individuell.
Ja, ist nicht so einfach.
Ja.
Was würdest du jetzt sagen, gibt es so typische Warnsignale, an denen man merken kann, sowohl beim Essverhalten, also bei der Ernährung, als auch beim Training, das hat jetzt nichts mehr mit einem gesunden Anspruch oder mit einem gesunden Verhalten zu tun?
Ja, ich würde auf Anhieb sagen, zwei Dinge. Punkt eins, wie viel so mentale Kapazität das einnimmt. Wenn meine Gedanken die ganze Zeit darum kreisen, ne, wie ich gerade schon beschrieben habe, ich Frühstück fertig, ich denke schon ans Mittagessen, ich befasse mich bei TikTok damit und habe irgendwie nicht so ein, inspiriert mich, toll, ich suche mir Rezepte raus, sondern oh, ich könnte es auch mit den Shakes probieren. Oh, jetzt sagt die, ich muss irgendwie auf dem Laufband 12% Steigung einstellen. Oh, mache ich das halt? Und weißt du, es nimmt so viel Kapazität ein. Und Punkt zwei, die hängen aber zusammen. Es zieht mich runter. Ich fühle mich negativ und ich rede beschissen mit mir selber. Also wenn ich sowas, das kenne ich ja selber, also die ganze Zeit diesen Druck, ich werde das nie schaffen, alle anderen schaffen das, nur ich nicht, warum kann ich mich nicht einfach mal zusammenreißen, oh, ich fette Sau, jetzt habe ich schon wieder die Schokolade gegessen. Wenn ich merke, dass ich mich da so abwerte und dann entsteht wieder ein ungutes Gefühl, Frustration, ich bin sauer auf mich selber, ich rede noch negativer, die nächste Schokolade kommt, das ist ein Teufelskreis. Ja, die beiden Dinge würde ich sagen. Was würdest du sagen?
Ja, also genauso und auch das, was wir vorhin schon besprochen haben. Ich denke, auch es ist halt auch wieder super individuell. Das ist immer so eine doofe Antwort, gell? Mhm. Aber ich glaube, es kommt halt immer drauf an, wer steckt wo drin, in welcher Situation. Und ja, ich glaube, wenn es einfach zu viel vereinnahmt, wenn es mich unter Druck setzt, wenn es mich kontrolliert, als dass ich sage, es macht mir Spaß, ich mache das wegen Wohlbefinden, wegen Gesundheit. Auch hier ist natürlich wieder diese Grenze super schwierig, weil man muss manchmal eben auch diese Disziplin haben und sagen, hey, ich gehe jetzt noch. Also auch das finde ich immer sehr schwierig zu sagen, bin ich jetzt unmotiviert oder sollte es jetzt wirklich nicht sein? Soll ich mich jetzt dazu pushen oder brauche ich wirklich mal einen Rest-Day? Ist auch nicht immer so einfach. Ich denke auch, dass bei uns beiden mit viel Erfahrung, sowohl bei uns selbst als auch mit anderen Frauen, dass auch da es immer noch Tage oder Momente gibt, wo man sich unsicher ist, soll ich mich jetzt doch noch motivieren oder passt es jetzt? Sollte ich einfach zu Hause bleiben? Das hat jeder mal, denke ich. Das ist auch ganz normal. Aber ja, dieser gesunde Anspruch. Ich glaube, was einfach hilfreich sein könnte, ist, dass man sich regelmäßig die Frage stellt, warum mache ich das Ganze? Und dass man dann recht schnell schon erkennt, mache ich das jetzt, weil ich meinen Körper die ganze Zeit optimieren will, weil ich alles kontrollieren will und weil es einfach ein Zwang ist und mir vielleicht schon aber gar keinen Spaß mehr macht? Oder mache ich das wirklich auch, weil ich vielleicht langfristig denke und sage, hey, ich will auch im hohen Alter noch gesund und fit sein? Und natürlich mache ich es auch, um vielleicht mich körperlich wohlzufühlen. Einfach zu sagen, hey, mein Spiegelbild, ich fühle mich wohl. Vielleicht gibt es gewisse Stellen, da bin ich nicht so happy mit, hat aber jeder. Aber dass ich mich im Großen und Ganzen wohlfühle und sage, hey, das, was ich mache, das tut mir einfach gut, sowohl körperlich als auch mental. Ja, so würde ich es im Großen und Ganzen beschreiben.
Ja, ich glaube halt, wenn man da drin steckt, checkt man ja gar nicht, was ist jetzt hier noch normal und was nicht. Mm. Wenn man wirklich merkt, das Thema ist die ganze Zeit lauert so im Hinterkopf. Wenn ich im Supermarkt bin und auch nicht einfach mal was kaufen kann, worauf ich Lust habe, sondern das immer begleitet ist von darf ich das nicht, von ich kriege eine Einladung zum Auswärtsessen und ich gucke mir schon vorher die Karte an, weil ich denke, oh mein Gott, passt das alles in meine Kalorien zu, ich gleiche das aus mit mehr Sport, zu ja auch, das hat ja auch, sind wir mal ehrlich, Einfluss auf Freundschaften, Partnerschaften. So, ich hatte mal eine Kundin, die mir gesagt hat, boah, wenn mich mein Partner mal am Bein anfasst, während ich sitze, könnte ich aufspringen und ihm ins Gesicht schlagen, weil mein fetter Oberschenkel, den kann er doch nicht anfassen. So, und das ist natürlich, dann merkst du, das schwappt so, das schleicht sich so in jeden Lebensbereich und zieht alles so ein bisschen runter. Und das ist der Punkt, wo ich sagen würde, hey, da da mal hingucken.
Definitiv, ja, definitiv. Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass man es eben häufig selber, wenn man in der Situation ist, noch gar nicht sieht. Also ich sehe jetzt rückblickend ganz viel von meinem früheren Ich. Aber damals habe ich es ja eben auch, so wie du es vorhin auch beschrieben hast, als genau richtig wahrgenommen. Also ich mache das genau richtig, ich ernähre mich gesund, ich habe einfach die Disziplin fürs Training. Wenn du das nicht hast, ist das dein Ding. Also für mich war alles richtig und optimal, wie ich das mache, und ich habe es gar nicht gesehen, dass das eher ein ungesundes Extrem ist und eben kein gesunder Anspruch mehr ist. Das sehe ich eben auch jetzt rückblickend erst.
Haben dir Leute aus dem Umfeld was gesagt? Dich darauf aufmerksam gemacht?
Also ich glaube tatsächlich, weil ich mal zu meiner Mama gesagt habe, ja, wieso hast du denn eigentlich nichts gesagt? Schau doch mal, wie ich aussah. Ich sehe ja total dürr aus. Und dann meinte sie, sie hat was gesagt, aber dass ich das halt nicht an mich rangelassen habe. Also ich glaube, ich hatte so eine krasse Mauer mir aufgebaut, dass ich das halt gar nicht wirklich wahrgenommen habe, wenn Leute was gesagt haben, weil ich halt wirklich so davon überzeugt war, wie ich das mache, so ist das gut, so identifiziere ich mich jetzt. Deswegen kann ich mich da gar nicht so richtig dran erinnern. Und wenn, dann waren es halt eher so, ja, Sätze, die mich eher darin bestätigt haben, dass ich halt diese Disziplin habe. Also, dass ich halt einfach bekannt dafür war, ich bin die Fit Laura. Ich war auf jeden Fall heute schon im Training und natürlich habe ich mich super ernährt. Also, eher so als Bestätigung.
Krass, ne, das zu hören. Ja, nee, ich habe doch was gesagt und das ist nicht mal mehr in deiner Erinnerung.
Ja.
Crazy.
Ja, ja. Und man ist natürlich auch dann schnell in seiner Bubble. Also man erschafft sich auf Social Media seine Bubble. Man ist jeden Tag im Training. Im Training sind auch immer die gleichen Leute, die halt täglich gehen. Das heißt, es fühlt sich dann halt auch immer normaler an, wenn auch noch das Umfeld so ist. Wenn man halt immer seltener mit den Leuten was macht, die nicht diese gleiche Leidenschaft teilen, sondern das Umfeld immer mehr zu dem wird, was man eben selber macht, dann merkt man irgendwann gar nicht mehr, ob es vielleicht jetzt zu extrem ist. Weil wenn deine Freunde täglich im Fitness sind und nur Huhnreis-Brokkoli essen, dann denkst du, das ist halt so, es machen alle so, die halt Ahnung haben.
Ja, voll. Ja. Ich glaube, auch gerade in so einer schwierigen, dunklen Zeit, ne, wo wir vielleicht oder wo man nicht so im Reinen irgendwie mit sich selbst ist, das gibt ja auch einem enorm viel Kraft und einen Halt irgendwo, ne? Wenn da Leute sind, die es genauso machen, das Krafttraining an sich kann einem ja super viel geben. Das hat mich durch meine, auch als ich in der Klinik war, ich bin immer nachmittags, war ja keine geschlossene, nachmittags schön ins McFit gegangen und habe da mein Training gemacht. Weil ich glaube, wenn das auch noch weggebrochen wäre, puh, weiß nicht. Mhm. Also es hat mich ja schon, es kann einem wahnsinnig viel Halt geben. Und gleichzeitig verschwimmt auch da die Grenze. Es ist nicht alles schwarz und weiß.
Ist auch nicht, genau, ist auch schwierig, ja. Worüber wir jetzt gerade auch schon gesprochen haben, du hattest es vorhin auch schon angesprochen, TikTok. Weil ein Thema, was wir definitiv heutzutage nicht ausklammern können, ist Social Media. Und was würdest du sagen, macht Social Media mit unserem Körperbild? Also gerade für jetzt Frauen, die sich ständig zwischen diesem Thema gesund, aber auch lean sein, straff aussehen, definiert aussehen, die immer dazwischen so ein bisschen navigieren.
Ey, das verzerrt so krass. Es ist so heftig. In meiner Zeit, wo ich im Bodybuilding war, sah ich schon, also wenn man sich jetzt die Fotos anguckt, denkt man, pff, okay, also so ein Bizeps mit der Ader auf dem Bizeps und solche Pferdeschenkel und so. Habe ich zu der Zeit gar nicht gesehen, weil ich dachte, ich sehe, oh, das ist wie der größte Lappen hier. Und ich merke ganz oft, dass im Internet, aber häufig auch von Männern, eine Frau, die trainiert, sieht so aus. Wobei ich mein Leben darauf ausgerichtet habe. Ich habe nur trainiert, 3.000-4.000 Kalorien gegessen, auch das ein oder andere, die Substanz genommen, die man nicht nehmen sollte, um das zu verstärken. Könnte sein, um korrekt zu bleiben. Das heißt, ich habe alles danach ausgerichtet, Blut, Schweiß und Tränen, um so auszusehen. Und wenn man mich jetzt anguckt, denkt man, naja, okay, in einem bestimmten Licht und Winkel, okay, sieht sportlich aus, aber in einem schlechten Licht, einem schlechten Winkel, denkt man halt ein normaler, okayer Körper so. Und wenn ich jetzt heutzutage ein Video mache und das hochlade, es kommen immer noch irgendwie Gerhard, Heinz und Dieter, die kommentieren, oh, du siehst doch noch gar nichts aus, was willst du uns denn erzählen? Weil das so verzerrt ist, dass voll viele denken, okay, Bodybuilding gleich Krafttraining, gleich Fitnesstraining, das ist das Gleiche. Und das ist echt richtig krass und ich glaube auch für Creatorinnen, die gerade reinstarten, brutal herausfordernd, wenn man jetzt nicht schon ein Jahrzehnt in diesem Social-Media-Game ist. Und aber auch, jetzt nicht auf der Creator-Seite, sondern aus der Nutzer-Seite, ja genauso verzerrt. Wenn mich das, am Anfang inspiriert mich das, ne? Und ich scrolle und ich gucke und oh cool und die hat das mit ihrem Körper erreicht. Ich mache das aber schnell zu meinem, genauso kann ich auch aussehen, das ist das Normal, so sollte man halt aussehen, wenn man dreimal die Woche ins Fitnessstudio geht. Beim Muskelaufbau dauert so lange, wissen, ja, du weißt es, ich weiß, es dauert so, so lange, es dauert Jahre. Von daher, ey, das kann man, und ich habe ja auch lange als Fitnesstrainerin gearbeitet, 7 lange Jahre in den verschiedensten Fitnessstudios, du glaubst gar nicht, wie viele von den Mitgliedern da einfach sich Steroide ballern. Spritzen, Tabletten, ganz egal, wie viele Spritzen wir auf den Klos jeden Tag gefunden haben, auf dem Parkplatz und so. Und das sind Leute, wo du nicht sagen würdest, ach klar, sieht man den ja an. Männer und Frauen sehen teilweise ganz gut aus, sehen teilweise aber auch einfach normal aus, durchschnittlich aus. Aber natürlich auch die, die gut definiert aussehen, die wir dann schnell zu unserem Vorbild machen und sagen, ah, aber sie geht ja 4x, 5x, 6x die Woche und so sieht sie aus. Boah, aber da ist echt, das ist, man muss da wirklich, wirklich vorsichtig sein. Und Social Media ist da, auch hier würde ich aufs Gefühl achten. Wenn ich immer wieder diese Creatorin mir angucke, motiviert mich das wirklich positiv und ich denke, boah, ja geil und jetzt Bock aufs Training? Oder ist da auch so eine Komponente, die mich unter Druck setzt, die sagt, oh, du hättest doch eigentlich auch mittlerweile so aussehen sollen? Dann würde ich wirklich, boah, echt entfolgen. Mache ich mittlerweile auch so. Machst du das auch so wahrscheinlich, ne?
Ja, ich sag das auch regelmäßig zu meinen Followern, dass sie bitte regelmäßig aussortieren sollen, wenn sie irgendwie ein schlechtes Gefühl haben. Also ich finde es auch ganz gefährlich. Also ich finde, Social Media hat ja Vor- und hat Nachteile, so wie alles im Leben wahrscheinlich.
Ja.
Aber es gibt eben auch ja viele Leute, die sich nicht mehr nur inspirieren und motivieren lassen, sondern die dann wirklich in diese Gedanken reinfallen, ja gut, wenn ich so esse, wenn ich so trainiere, dann sehe ich genauso aus. Und es spielen ja aber so viele weitere Faktoren eine Rolle. Also zum einen das, was du jetzt gerade schon gesagt hast, dass auch nicht alles auf natürlichem und gesunden Wege geschieht, sondern viel, also gerade bei Creatoren, die natürlich auch Geld damit verdienen, was es nicht rechtfertigt, finde ich. Also deswegen heißt es immer noch nicht, dass ich sage, das ist okay deswegen. Aber die haben quasi eine doppelte Motivation, ja, wie soll ich das sagen, dass man versteht, wie ich es meine? Also die machen das natürlich deswegen, weil sie wissen, je besser, je stärker, je krasser ich aussehe, desto mehr Leute erreiche ich vielleicht, desto besser kann ich zum Beispiel mein Programm verkaufen. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich es gut finde oder nachvollziehen kann oder genauso machen würde. Würde ich definitiv nicht machen. Aber vielleicht so als Hintergrund für alle Zuhörerinnen, damit ihr versteht, was so die Motivation von solchen Personen vielleicht sein könnte oder gewesen sein könnte. Manche haben es vielleicht auch in der Vergangenheit gemacht, machen es heute nicht mehr. Und das ist natürlich einmal ein großer Punkt, aber genauso auch Genetik oder wie lange trainiert die Person schon. Also es ist ja nicht so, dass ich heute anfange mit dem Training und in 3 Monaten sehe ich so und so aus.
Ja.
Also es ist immer ganz schwierig und ich freue mich natürlich immer auch, wenn ich Fragen bekomme zum Thema Training, zum Beispiel, hey, welche Po-Übungen machst du? Und dann antworte ich natürlich auch gerne. Ich zeige das auch gerne als Video, als Reel oder was auch immer. Aber das garantiert natürlich noch lange nicht, dass in 2-3 Monaten dann der Po der Frau, die mich gefragt hat, identisch aussieht, weil ich trainiere halt seit 2014. Also halt einfach seit über 10 Jahren trainiere ich. Und ich habe schon immer auf Ernährung geachtet. Ich habe schon immer mit einem sinnvollen Trainingsplan trainiert. Und ja, das muss man halt so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass ich nicht gerade erst anfange, sondern schon lange das mache und schon auch behaupten würde, dass ich recht früh wusste, was ich da mache. Also ich habe nicht sinnlos irgendwas im Gym gemacht, sondern war eigentlich recht früh gut informiert. Ja.
Ja, überleg mal, ein Jahrzehnt, ne? Das ist ein Jahrzehnt.
Und wir erwarten sehr alt an.
Ja, das wollte ich jetzt nicht schon sagen, aber das ist so lange trainierst und häufig erwarten wir von uns, ich ziehe das mal 4 Wochen durch und dann muss ich eine krasse Veränderung sehen. Und also das macht ja den Kraftsport oder Fitness auf der einen, die manche sagen undankbar, aber irgendwo finde ich es, ist schon cool, weil das ist Muskeln aufbauen ist so die einzige Sache, die du dir an deinem Körper nicht großartig kaufen kannst. Du musst, auch wenn du dir Steroide spritzt, musst du hart trainieren und musst du auf dein Essen achten. Yeah. Da wächst dir nicht magisch ein Po oder ein Bizeps, du musst trotzdem die Arbeit reinstecken. Und das ist ja irgendwo auch das Schöne daran, dass man so dafür dann derjenige, der einfach immer dranbleibt und immer wieder kommt und immer wieder macht, der wird auch früher oder später dann belohnt.
Also ich finde es eigentlich gar nicht undankbar, wenn ich so drüber nachdenke, weil ich meine, es gibt viele Sportarten. Ich möchte jetzt gar keine Sportart schlecht reden, aber zum Beispiel Leute, die seit Jahren Handball spielen oder so, die sehen zum Teil ja gar nicht sportlich aus.
Ja.
Also die sehen einfach normal aus. Aber es ist jetzt nicht so, dass man das denen ansieht. Und Leute, die aber im Fitness trainieren, und natürlich ist nochmal ein Unterschied, trainiert jetzt jemand ein Jahr oder schon seit 8 Jahren, dann siehst du es schon an. Aber ich finde, man kann schon mit Krafttraining sehr schnell Veränderungen bewirken, sofern man es eben richtig macht und sofern man auch sowohl das Training sinnvoll gestaltet, als auch die Basics der Ernährung beachtet. Man muss ja nicht immer gleich Ernährungswissenschaftler sein, aber sofern so die Energiezufuhr stimmt, Protein stimmt und man so ungefähr im Groben und Ganzen gute, frische Lebensmittel auswählt, kann man da schon recht schnell Erfolge sehen, gerade körperlich. Beim Laufen zum Beispiel, finde ich, ist es halt super motivierend, wenn man da einen sinnvollen Trainingsplan hat, wie schnell man da auch besser wird, einfach schneller laufen kann und merkt, hey, es strengt mich viel weniger an, aber auch da nur, wenn man es sinnvoll gestaltet.
Ja, du bist ja eine Läuferin, wa?
Ja, ich bin auch eine Läuferin, aber ich würde mich erst seit diesem Jahr als Läuferin bezeichnen.
Ja. Echt?
Ja, also davor war ich joggen, wenn schönes Wetter war. Einfach so aus Lust und Laune. Aber halt auch ohne sinnvollen Plan. Also da dachte ich schon auch immer noch so, je schneller, desto besser. Mhm. Und erst seit eigentlich 2025, weil ich mich da für einen Halbmarathon angemeldet habe. Und dann hatte ich eben einen richtigen Laufplan und habe mich dann erst richtig viel mit dem Thema Laufen auseinandergesetzt und bin halt jede Woche 2 oder 3 Mal laufen gewesen. Ja.
Ah, oh, wow. Ja, das ist dann natürlich richtig motivierend, ne? Wenn du auch wirklich merkst, System dahinter, ist ja auch häufig, dass viele im Fitnessstudio, ich weiß nicht so richtig, bringt es gerade was, und beim Laufen ja ähnlich, macht es gerade Sinn, sollte ich eigentlich schon Erfolge sehen oder nicht, wohingegen, wenn du eine Struktur hast, du weißt was, wann, wo, wie, Erfolge spürst, das macht dann Bock.
Genau, es macht viel mehr Spaß. Also wie du sagst, Krafttraining oder Laufen, es macht einfach viel mehr Spaß, wenn man einen Plan dahinter hat. Und ich denke mir es auch ganz oft, auch bei Freundinnen, die mir dann manchmal erzählen, ja, weißt du, Laura, ich war jetzt im Fitnessstudio, aber ich weiß dann auch gar nicht, was ich machen soll. Dann stehe ich da vor den Geräten und mache halt dann mal das. Und es tut mir halt immer voll leid, weil ich sehe das auch bei uns im Fitness teilweise, wie Mädels da in der Beinpresse sitzen mit kaum Gewicht, während der Übung noch im Handy sind und halt doch ihre Zeit dafür aufwenden, aber eigentlich so ohne, es soll jetzt nicht zu krass klingen, aber ohne Sinn und ohne Plan trainieren und eigentlich diese Zeit so viel besser nutzen könnten. Also die könnten so viel mehr rausholen durch diese Zeit, wie sie dort sind, müssten auch gar nicht so viel mehr machen, aber einfach einen sinnvollen Plan und auch so eine Anleitung, hey, die und die Gewichte, so solltest du dich anstrengen, du solltest definitiv nicht währenddessen auf TikTok scrollen können. Also ja, es tut mir ganz leid manchmal.
Ja, voll. Wobei, also ich muss dir sagen, in meiner Zeit als Fitnesstrainerin, du hast ja wirklich erstaunlich viele Leute, auch vor allem ältere Leute, die gar nicht so sehr jetzt wegen den körperlichen, sondern wirklich wegen dem sozialen Aspekt hingehen. Mm. 4 Stunden jeden Morgen da sind, mit dem quatschen, mit dem quatschen. Keine Übertreibung. Ne? Oder auch jüngere Personen, die vielleicht ein bisschen einsam sind und einfach da so dann, ne? Aber es stimmt schon, wenn ich sage, ich will eigentlich ein Ergebnis sehen und dann da, Aber ich meine, Fitnessstudio ist halt auch einfach erstmal sau, wie sagt man so, einschüchternd.
Ja.
Diese ganzen Geräte und angeblich, anscheinend weiß jeder, was er hier tut und oh Gott, diese ganzen Hebel, die ich da, das ist schon erstmal, puh.
Das ist, glaube ich, wirklich eine große Hürde für viele. Ja, die sehen ja schon so krass aus, die wissen ja alle schon Bescheid. Ja, ist schwierig.
Voll. Ein Trainierender, ein lang erfolgreich Trainierender wird niemals einen Anfänger auslachen. Genauso wie ein Self-Made-Millionär niemals jemanden auslachen würde, der ein Unternehmen anfängt aufzubauen.
Genau.
Es sind ja die, die einen auslachen, die es nicht verstehen können, aber die, die den Weg schon gegangen sind, würden einen nie auslachen. Es sei denn, das sind Arschlöcher dann schon, aber.
Ja. Und ich finde auch, also man kann ja jederzeit auch jemanden fragen. Also ich glaube, es kommt natürlich auch wieder so ein bisschen aufs Studio an. Je nach Studio ist natürlich auch eine unterschiedliche Gruppe von Menschen dort. Also wenn man jetzt überlegt, mitten in der Stadt zu ketten, da sind natürlich andere Leute als in so einem privateren Studio. Aber ich würde jetzt auch mal behaupten, dass die Leute, von denen jetzt vielleicht Anfänger, die uns hier gerade zuhören, denken, ja, da kann ich ja nicht hin, die sind ja schon so krass, dass die euch gerne auch helfen. Natürlich solltet ihr jetzt nicht bei jeder Übung fragen, hey, kannst du mal drüber schauen, kannst du mal helfen? Weil dafür könnt ihr euch dann wirklich auch einfach mal das Geld in die Hand nehmen und einen Personal Trainer euch leisten. Das kann euch nur weiterbringen, also das ist definitiv eine gute Investition. Aber wenn man sich irgendwie mal unsicher ist, also ich wurde auch schon manchmal gefragt und ich freue mich dann eher drüber, wenn ich halt kurz mal die Frage bekomme, hey, du siehst so aus, jetzt wüsstest du das, kannst du mal kurz schauen, dann freut man sich ja. Und es ist definitiv, also ich finde es eher dann immer komisch, wenn ich so Jungsgruppen sehe, die halt, keine Ahnung, 16 Jahre alt sind, in so einer Dreier-Vierer-Gruppe sind und wahnsinnig schreckliche Ausführungen haben, aber schon so aussehen, dass ich mir denke, ich als Frau, ich kann da jetzt nicht hingehen und denen was sagen. Die werden sich denken, ja, was will die? Aber die, weiß ich nicht, heben das Gewicht mit rundem Rücken hoch, machen die Squats, knicken völlig ein, was auch immer. Also wirklich teilweise schlimm, wo ich mir denke, es stehen drei Leute drumherum und trotzdem ist diese Ausführung so. Ich würde so gern helfen. Aber ja, ungefragt ist dann halt auch die Frage, ob man es machen will oder ob das dann vielleicht ein bisschen zu viel ist.
Ja.
Aber wenn jemand Fragen hat, dann fragt lieber die Leute, die was wissen.
Ja, voll. Manchmal gehe ich mit dem André, meinem Partner, zusammen. Und wenn wir dann zum Beispiel so einen 15-, 16-, 17-Jährigen gehen, dann geht er auch zu ihm hin. Als ich früher noch Trainerin war und meine männlichen, wirklich breiten Kollegen, da haben wir es tatsächlich öfter mal getestet. Ne? Bei gerade den jungen Jungs, wie ist es, wenn ich hingehe und wie ist es, wenn du hingehst? Ja, und das war immer so, dass wenn die Männer denen was gesagt haben, dass sie das eher zu Herzen genommen haben. Kann man jetzt gut oder schlecht finden, ist einfach so. Ja. Aber es ist schon so. Aber ich muss dir sagen, ich lebe in Berlin und das Studio, wo ich trainieren gehe, ist das FitX am Alexanderplatz. Das ist wirklich eins der mit den, ich glaube sogar von FitX, eins der Studios mit den meisten Durchläufen am Tag. Ist auch nicht das größte Studio. Jetzt habe ich das Privileg, gehen zu können, wann immer ich mag. Aber wenn ich mal abends gehe, puh, ist das voll. Aber trotzdem sind die Jungs, die am gefährlichsten aussehen, die liebsten. Mittlerweile, ne, wenn man 2-3 Jahre ins gleiche Studio geht, man kennt sich, man spricht miteinander und so, weil du gerade gesagt hast, auch ruhig mal fragen. Ich weiß, das werden jetzt die wenigsten machen, in den freien Bereich gehen und den breitesten Typen nach einem Ratschlag fragen, aber das ist wahrscheinlich der Liebste aus dem ganzen Studio. Ja. Und derjenige, der am meisten die Anfänger anfeuert und am meisten auch mal Komplimente verteilt und boah, voll gut. Und also ich habe noch nie in auch fast jetzt 10 Jahren eine negative Erfahrung mit den Jungs im Freihandelbereich gemacht. Die sind alle wirklich, ja gut, alle ist jetzt immer schwierig, aber die meisten sind so, so lieb, gerade zu einer Frau, die vielleicht mal Hilfe braucht oder so.
Ja, definitiv. Also nehmt das mit für den Jahresstart. Ja, sehr schön. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück zu dem Thema Kontrolle, über das wir ja vorhin schon gesprochen haben. Was würdest du jetzt jemandem raten, der Angst hat, diese Kontrolle, die einen ja häufig so sehr vereinnahmt, loszulassen, zu verlieren, wenn man ja alte Regeln, die man sich selbst auferlegt hat, loslässt?
Okay, also Power-Frage. Ich würde Folgendes sagen. Erstmal würde ich unterscheiden zwischen, habe ich ein körperliches Ziel, ja oder nein? Weil wenn ich jemand bin, der jetzt sagt, okay, ob ich mal gerade zunehme oder nicht, es ist mir eigentlich relativ wurscht, ich will einfach mein Essverhalten heilen. Dann geht das wahrscheinlich ein bisschen schneller. Weil wenn du sagst, ach, dann nehme ich halt 10 Kilo zu, na, dann probiere ich mal mit intuitivem Essen oder dem einfach mal nachzugeben, Hunger und Sättigung und so weiter. Wenn du jedoch jemand bist, der sagt, okay, ich will da ein bisschen gelassener werden, das Essen nicht mehr so viel Raum einnimmt, aber gleichzeitig habe ich auch noch ein körperliches Ziel, ich möchte mich ein bisschen wohler fühlen, definierter werden und so, Das ist am schwierigsten, das ist die Königsdisziplin, aber es ist auch auf jeden Fall machbar. Wie ich es bei mir gemacht habe und wie wir es auch im Coaching jeden Tag machen, ist zu sagen, okay, wir gehen beide Ziele an und es ist wie auf so einem, mit so einem Pendel, wie auf so einer Skala. Mal sind wir in einer Woche, wo wir mehr zum Thema, zum Ziel Optik, Definition gerade beitragen und mal ist es eine Woche, bist vielleicht nicht trainieren gegangen oder Ernährung war nicht so top, hattest Fressanfälle und so, aber dann können wir eher vielleicht mit den Mindset-Themen arbeiten. Also das muss man sich, würde ich sagen, erstmal im Klaren sein. Und Punkt Nummer zwei, sich einzugestehen, ja, diese mentalen Themen sind bei mir da, die beeinflussen mich und deshalb muss ich daran, also was heißt muss, deshalb darf ich daran auch arbeiten. Mhm. Weil wenn ich merke, ich habe damit ein Thema, Food-Focus, mich unter Druck setzen, Körperbild, mich selbst niederreden und so, und ich rede mir ein, ich brauche einfach nur den nächsten Ernährungsplan, wobei Ernährungspläne eh, das bin ich kein Fan von, aber den nächsten Trainingsplan, die nächste Diät, die nächste Methode, dann werde ich immer wieder damit auf die Fresse fliegen. Entschuldige meine harte Wortwahl, aber weil das Problem liegt ja nicht in der Ernährung. Mhm. Es liegt ja nicht darin, dass ich sage, ach so, ich habe zu wenig Kalorien gegessen oder zu wenig oder ich bin dies oder das liegt ja woanders. Also wie kann ich ein Problem mit etwas lösen, wo es gar nicht liegt, weißt du? Mhm. Und da zu sagen, okay, ich gehe mal das Thema Training und Ernährung an, so wie es für mich umsetzbar ist, was wir schon besprochen haben. Und gleichzeitig arbeite ich aber auch an diesen Mindset-Themen. Mir vielleicht Dinge weniger zu verbieten. Wie kann ich es schaffen, da eine Balance reinzubringen? Mich ein bisschen liebevoller zu behandeln auch. Wir sind schon alle ganz schön hart zu uns selber. Gerade wir Frauen. Mhm. Mal ein bisschen mehr auch mich an erste Stelle zu stellen und nicht immer zu gucken, erst Arbeit, dann Partner, dann Kinder, dann alle anderen, dann die Freunde und irgendwann ganz am Ende der Fahnenstange kommen dann meine Bedürfnisse, daran zu arbeiten, das würde ich sagen. So das anzuerkennen und zu sagen, okay, dann ist jetzt der Weg von Bodybuilding Peter, der einfach sagt, naja, dann isst doch einfach weniger und lass doch die Schokolade weg, ist nicht mein Weg. Ist auch okay. Das würde ich sagen.
Ja. Ja, sehr schön. Ich glaube, was ich noch vielleicht ergänzen würde, ist zum einen, was du jetzt auch schon angedeutet hast, dass man eben Step by Step diese Veränderungen macht, dass man sich auch bewusst macht, diese Veränderungen sind notwendig, wenn ich möchte, dass sich was verändert. Also man kann natürlich in seinem Verhalten, in seinen Extremen und Zwängen drinbleiben, aber in der Regel, ja, schränkt einen das ja ein, macht einen das ja eigentlich eher unglücklich und das kommt irgendwann einfach der Punkt, bei manchen früher, bei manchen später, wo man erkennt, so will ich eigentlich nicht weitermachen. Ich fühle mich einfach nicht mehr locker und frei, wie ich das eigentlich möchte. Und was einfach vielleicht auch hilft, das hat mir damals geholfen, als ich dann einiges verändert habe, dass man sich bewusst macht, das ist ja nur eine Phase. Also die am Anfang, diese Phase, wo man vieles verändert, die ist halt super, super hart, weil jeder Mensch hat Angst vor Veränderung. Für jeden Menschen ist Veränderung schwierig, ganz egal, in welche Richtung diese Veränderung geht. Aber irgendwann kommt ja dann der Punkt, wo man vielleicht neue Gewohnheiten hat, neue Routinen hat und wo man so zurückblickt und sich denkt, okay, das war wirklich hart, aber ich habe es jetzt geschafft. Und ja, sich vielleicht auch so ein bisschen immer das Ziel visualisiert, warum man das Ganze überhaupt machen will, um auch weiterzumachen. Ja. Und ja, für niemanden ist Veränderung einfach. Von daher, wenn man halt was verändern will, dann muss man auch anfangen, was zu verändern.
Wie sagt man so schön, dass Wachstum nur außerhalb der berühmten Komfortzone passiert?
Genau. Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende meiner heutigen Podcast-Episode mit dir. Ich sage an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank, dass du hier
danke
bist.
Dir.
Und danke für deine Zeit. Ich habe immer noch drei abschließende Fragen an meine Gäste und die kommen jetzt natürlich auch für dich. Was ist aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Was ist aus meinem Alltag nicht wegzudenken? Also das klingt jetzt, das ist ein bisschen eine langweilige Antwort. Bewegung, Sport. Ich habe im Mai wieder angefangen mit dem Kampfsport auch, mit Kickboxen, Boxen, Muay Thai. Und ich liebe das einfach. Das hat mir nochmal auch gezeigt, das hat auch nochmal meine Liebe zum Krafttraining verstärkt. beides. Es ist einfach, ich habe noch nicht mal Worte dafür, wie sehr ich so Bewegung und Sport einfach liebe und dieses Gefühl danach und diese Verbindung, die es mit anderen Menschen herbringt. Und das ist vielleicht eine langweilige Antwort, aber das nehme ich.
Nee, ist doch schön. Und was ist eine der für dich bisher wertvollsten Erfahrungen in deinem Leben?
Also, um ehrlich zu sein, waren das die Momente, die so richtig, richtig scheiße und dunkel waren. So sehr ich das damals gehasst habe, diese schwierige Situation in diesem einen Fitnessstudio mit den Chefs, mit sexuellen Dings und Belästigung und Narzissten und so, bin fast dran kaputt gegangen, aber mittlerweile, ich will nicht sagen, ich bin irgendwo doch dankbar dafür, weil es hat mich ja nur dazu befähigt, stärker zu werden, auch das Coaching zu gründen und so weiter. Danach die Geschichte mit der Essstörung, kurze Zeit danach, wo ich dachte, ich habe mich schon wieder einigermaßen gefangen, hat meine Mama die Krebsdiagnose bekommen, da ist nochmal meine ganze Welt auseinandergebrochen. Also diese richtigen tiefen Tiefschläge sind eigentlich, wenn wir ehrlich sind, das, woraus ich gewachsen bin. Es gab mal, ganz kurz noch, ich habe mal gehört in einem Podcast, da war einer, ich weiß seinen Namen leider nicht mehr, aber der hat lange bei Google gearbeitet in einer mega hohen Position. Und er hat erzählt, dass die bei Google unter dem Team eine Umfrage gemacht haben. Frage 1, hast du schon richtig dunkle, eklige, schwierige Momente in deinem Leben gehabt? 100% haben ja gesagt. Frage 2, wenn es einen roten Button gäbe, den du drückst und all diese Momente sind ausgelöscht aus deinem Leben, würdest du diesen Button betätigen? Fast 100% haben gesagt, nein, würde ich nicht. Ich würde diese Erlebnisse trotzdem bei mir behalten, weil sie mich geformt haben und zu dem gemacht haben, der ich bin. Also cheesy das klingt, aber da würde ich mitgehen.
Ja, es ist ja auch meistens so, dass man sagt ja auch so schön, aus Fehlern lernt man. Also würde man Fehler vermeiden wollen? Eigentlich auch nicht, weil Fehler sind ja die Erfahrungen, aus denen man so viel mitnimmt. Von daher können das wahrscheinlich sehr, sehr viele nachvollziehen. Und die letzte Frage von meinen drei, wenn du der ganzen Menschheit einen Ratschlag geben könntest, welcher wäre das?
Chill. Chill einfach. Ich habe dieses Jahr echt viel mit, und das ist auch noch nicht abgeschlossen, viel mit unter Druck setzen, Selbstzweifeln, nicht mehr in Bezug auf Körper und Ernährung, sondern eher in Bezug auf beruflich, Business, Selbstständigkeit, wo will ich hin im Leben, was will ich überhaupt, die großen Lebensfragen. Mich viel unter Druck gesetzt, ist auch wie gesagt nicht abgeschlossen. Bin viel am Nachdenken, viel in meinem Kopf, viel am Grübeln. Und manchmal, wenn ich so einen klaren Moment habe, denke ich, ach Sonja, it's not that deep, hat eine frühere amerikanische Freundin von mir immer gesagt, it's not that deep, ist doch einfach, interessiert doch keinen, du musst doch eigentlich gar nichts leisten, du musst hier gar nichts, es erwartet doch niemand, ist doch einfach, das Leben ist doch nur ein Spiel, chill. Das hilft mir manchmal, auch so plakativ das klingt.
Ja, verstehe ich. Schön. Ja, dann würde ich sagen, wir sind am Ende des heutigen Gesprächs. Es war auf jeden Fall sehr schön mit dir. Danke, dass du hier warst. Sag doch gerne noch zum Abschluss, wo man mehr über dich erfahren kann.
Bei Instagram, beim Podcast. Eigentlich, wenn man bei Instagram Sonja Taucher eingibt und dann auf meine Links klickt, da ist alles verlinkt.
Perfekt.
Podcast,
perfekt.
YouTube, das Coaching, ein Retreat und so habe ich auch noch am Start. Da findet man eigentlich alles.
Super. Vielen Dank und ja, einen schönen Tag dir noch.
Danke.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit für diese Episode genommen hast. Ich hoffe, du konntest etwas Wertvolles für dich mitnehmen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch gerne mit deinen Freunden, deiner Familie oder Bekannten. Das würde mich unglaublich freuen. Eine Bewertung wäre ebenfalls eine tolle Unterstützung und hilft mir, noch mehr Menschen zu erreichen. Danke und bis zum nächsten Mal.